Welcome to my G-Spot.
Hallihallo, Friends. Ich bin Stefanie Giesinger und ich glaube, ihr seid aus genau dem gleichen Grund hier wie ich. Und zwar sprechen wir hier über alle möglichen Themen, die mich und wahrscheinlich auch euch interessieren. Und ich freue mich vor allem, wenn wir es schaffen, hier einen Safe Space zu kreieren, wo wir Tabus brechen können und wo sich auch meine Gästinnen vollkommen wohlfühlen können, genauso wie auch ihr. Und ich starte jetzt mit meinen davor aufgeschriebenen Gedanken zu dem Thema. Die Morning Pages. Meine Gedanken zu diesem Thema. Was spürt ihr eigentlich, wenn ihr an das Alleinesein denkt? Also ich fühle mich, ehrlich gesagt, ziemlich frei. Nicht isoliert, nicht einsam, einfach nur frei. Und ich weiß nie so recht, ob ich mich als Intro oder eben extrovertiert beschreiben würde, aber mein Kopf braucht Platz. Sehr viel Platz. Und den bekommt er meistens nur, wenn ich alleine bin. Weil zu oft vergesse ich in Anwesenheit von anderen, was ich eigentlich brauche. Und ich verliere mich dann super schnell im Außen, im Reagieren, im Gefallen wollen. Und das passiert leider sehr häufig, auch in Gruppen, viel zu schnell. Also ich bin dann einfach komplett von mir gelöst. Ich kenne aber auch genau das Gegenteil. Also Phasen, in denen ich das Alleinesein gar nicht ertragen konnte. Nach einem Breakup zum Beispiel. Da habe ich mich auf Events, Partys, in volle Räume gestürzt, weil es eben einfacher war, laut zu sein, als leise zu spüren, was weh tut. Aber ich wusste, das bin eigentlich nicht ich, das ist eine Übergangsrolle. Und heute ist eben nicht die große Herausforderung, das alleine sein, sondern mir aktiv Raum zu nehmen. Ein Platz für mich zwischen den Terminen und den Menschen und den Erwartungen. In dieser Folge geht es genau darum, was heißt es, introvertiert zu sein? Und was passiert, wenn das Bedürfnis nach Rückzug auf eine Welt trifft, die uns ständig nach draußen drängt? Melanie Kiebach, a.k.a. Vanelli Melli, steht schon seit so vielen Jahren vor der Kamera als Model, als Content-Creatorin und eben auch als Fotografin hinter der Kamera. Und ihre Erfahrungen, ihr Leben und ihre Kunst teilt sie auf sehr persönliche, offene und nahbare Weise und erreicht damit eben so viele Menschen, die sich damit auch identifizieren können und die sich auch gesehen fühlen. Und was sie für ein Mensch ist, wenn die Kamera mal aus ist, ob sie eigentlich gerne auf Partys geht und warum sie sich heute mehr als introvertiert bezeichnen würde, darüber sprechen wir heute. Hallo Melli.
Hallo.
Danke, dass du da bist.
Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, meine allererste Podcast-Erfahrung mit dir teilen zu dürfen.
Ich habe es auch gerade erfahren, dass es dein allererster Podcast ist. Deswegen, wenn ich dir irgendwann zu intime Fragen stelle, heb deine Hand und sag, hey, stopp, bis hierhin und nicht weiter.
Nee, ich denke, ich bin generell ein sehr offenes Buch. Also du kannst mir jegliche Frage stellen, die dir auf der Zunge liegt.
Dankeschön. Und natürlich auch, das beruht auf Gegenseitigkeit. Frag mich gerne aus. Aber erstmal so eine Einstiegsfrage. Ich frage mich das generell so bei Gästinnen. Mit welchem Gefühl kommt man denn hier so rein? Mit welchem Gefühl kommst du heute rein? Wie fühlst du dich?
Ich muss sagen, als ich durch die Tür gerade getreten bin, war ich so, oh mein Gott, das ist ja total cozy. Ich fühle mich mega wohl. Es ist einfach eine sehr entspannte Atmosphäre hier. Ich glaube auch durch diese ganzen tollen Soundsachen, also dass der Ton halt hier drin so gut ist, fühlt sich man, als wenn man in so einem kleinen Kokon und man fühlt sich voll wohl. Heute früh war so, oh mein Gott, meine Stimme ist schon wieder total kratzig, weil das Wochenende lang war und was weiß ich. Und wie komme ich rüber etc. Aber grundsätzlich war ich so, ich freue mich einfach, dich zu sehen, weil ich mich immer freue, dich zu sehen.
Danke.
Und habe mich einfach auf diese Erfahrung ja grundsätzlich sehr gefreut.
Nice. Ich freue mich auch so sehr, dass du da bist. Ich habe aber auch das Gefühl, ich bin heute eher so on the anxious side. Mhm. So die Brust ist sehr eng. Das Atmen fällt mir sehr schwer. Und es ist einfach schon so ein anstrengender Tag, dass ich denke, okay, einfach durchhalten. Und deswegen bin ich auch happy, dass wir heute sprechen können. Auch über so ein schönes Thema. Das hat so eine Leichtigkeit. Ja, also danke, dass du da bist. Magst du uns auch vielleicht mal erzählen, wie gerade so dein Alltag aussieht? Wir haben gerade schon gesprochen, du bist ja auch so eine Heimwerklerin.
Total.
Und du streichst gerade deine Tür. Was machst du noch so?
Also, ich bin tatsächlich zurzeit wieder dabei, das Leben wirklich genießen zu können. Mhm. Mir ging es ganz lange Zeit nicht so gut und ich wusste nicht genau, warum. Und ich dachte, das hängt mit meinem Zyklus und meinen Hormonen zusammen etc. Und tat es tatsächlich auch. Und ich nehme jetzt endlich Medikamente, weil ich habe eine Autoimmunkrankheit diagnostiziert bekommen, die mit der Schilddrüse zusammenhängt. Und ich habe jetzt endlich nach 2 Jahren leichtem Leidensweg eine Diagnose bekommen und nehme jetzt diese Tabletten und fühle mich, als wäre ich irgendwie ein anderer Mensch. So, ich kann endlich wieder ins Leben gehen und habe nicht mehr diese grundlegende Angst, die sich voll durch die letzten 2 Jahre unterbewusst gezogen hat. Und bin einfach gerade so dabei, meine ganze Leidenschaft für Kreativität neu zu entdecken, endlich wieder Energie zu haben, den ganzen Tag unterwegs zu sein, wenn man es möchte. Und bin voll dabei, den Berliner Frühling zu genießen, Freunde zu treffen. Und ja, in der Wohnung zu handwerken. Es steht eine Heizungsverkleidung an. Die Wände wurden gestrichen. Jetzt mit der Tür bin ich endlich fertig. Ich möchte noch so ein paar Bilder aufhängen und ja, einfach so das Leben verschönern.
Voll schön. Ja. Also ich freue mich sehr, dass du sozusagen auch mehr Glück und Liebe im Leben so empfinden kannst, ja, und dass es dir besser geht.
Ja. Ich bin auch sehr happy darüber, weil irgendwann fragt man sich halt auch, was ist falsch in meinem Kopf so. Und ja, deswegen, ich bin gerade das erste Mal seit 2 Jahren wieder so, als hätte ich so eine rosarote Brille auf und bin voll so, oh mein Gott, alles ist irgendwie okay.
Ja, voll schön. Ja. Zurück mal zu deinem Job oder auch, ja, zu deinem Alltag, weil du, wenn du sagst, du bist gerade so am, ja, viel experimentieren, viel machen, Kunst machen, du machst ja auch Social Media.
Ja.
Und daher kennen wir uns auch. Wir haben, mhm, uns auf einem Event mal kennengelernt. Ich glaube, vor 12 Jahren oder so.
Ewig,
was,
ja,
verrückt ist. Meinst du eigentlich, das hat dich beeinflusst in deiner Entwicklung, dass du so früh angefangen hast mit Social Media?
Auf jeden Fall. Ich meine, ich habe meinen Blog angefangen zu schreiben mit 14, 15, also, ja, vor 15, 16 Jahren. Das ist eine Ewigkeit her. Und es war damals für mich einfach ein Outlet. So, ich habe vorher Leistungssport gemacht, aufgehört und war so, ich habe so viel Zeit, ich muss irgendwo jetzt was anderes machen. Und ich war schon immer kreativ und dann war das so, ja, irgendwie teile ich jetzt halt mein Leben im Internet, mal gucken. Es war halt wirklich einfach nur eine Beschäftigung so und ich habe immer gerne Fotos gemacht, damals noch mit halt so kleinen Digicams und so, das dann da alles hochgeladen und einfach für mich auch so ein, das war so meine kleine eigene Welt und es hat mich immer total glücklich gemacht und natürlich, sobald man dann vielleicht irgendwann in die Öffentlichkeit rutscht, mhm, hat man nicht mehr nur so Glücksgefühle und einfach Freude daran, sein Leben zu teilen, weil man sich ja, ja, einfach in die Öffentlichkeit stellt und jeder darüber irgendwie denkt, urteilen zu dürfen, wie man sein Leben lebt. Aber grundsätzlich ist es für mich bisher eine wundervolle Erfahrung gewesen, dass mein Hobby quasi zum Beruf geworden ist. Und ich extrem viele tolle Erfahrungen dadurch machen durfte.
Du machst dir eigentlich Kunst und teilst sie dann, ja, und musst.
Aber ich bin ja auch Teil meiner eigenen, also ich bin ja, ja schon, vermarkte ja schon auch mich selbst. Und da ist oftmals der Grad auch so, okay, wie stelle ich das am besten an und wer bleibt mir aber trotzdem treu, mhm, und wie trage ich das Ganze nach außen, dass es verständlich ist, aber gleichzeitig auch ich und aber trotzdem halt irgendwo auch perfektioniert, weil ich, mhm, liebe Perfektionismus. Und es ist immer so ein schmaler Grat, wo man dann so wie auf so einem Schwebebalken seine Übungen macht und hofft, dass man nicht runterfällt.
Funny. Das kann ich mir gerade sehr gut, ja, vorstellen. Passt auch sehr gut. Bei mir ist es auch so bei Social Media, dass ich...
Ich meine, du bist ja auch eigentlich eher reingerutscht, weil...
Ja, durchgehend.
Ja, genau. Und damals war das ja noch gar nicht so, dass Leute da hingegangen sind, um zu sagen, ich will jetzt das auch dann aktiv machen, sondern, mhm, ich glaube, bei dir war es ja das erste Mal eigentlich so, dass es dann auch so ein großes Social-Media-Following gab, oder?
In Deutschland, ja, ja, super komisch. Ich glaube einfach, das war der richtige Zeitpunkt.
Ja.
Ja, und ich war einfach am richtigen Ort, damals mit GNTM. Und von einem auf den anderen Tag hatte ich so viele FollowerInnen. Und ich bin dem so dankbar. Ich bin Social Media generell total dankbar, weil ich glaube, was uns auch so ein bisschen verbindet, wir sind sehr verkopfte Menschen, ne? Mhm. Auch Perfektionismus,
oh, ja,
das habe ich auch. Wahrscheinlich haben wir das unterschiedlich ausgeprägt, aber Social Media gibt einem eben auch diese Plattform, dass man sich von innen nach außen tragen kann und man hat so viele Zügel selbst in der Hand.
Ja.
Aber auch das ist für mich irgendwo ein Hindernis, komplett authentisch zu sein.
Mhm.
Für was bist du Social Media eigentlich so dankbar? Und vielleicht auch, welche Dinge würdest du gerne verändern?
Also, ich bin extrem dankbar fürs, also generell, dass das halt existiert, weil sonst wäre ich nicht in dem Punkt in meinem Leben, wo ich gerade bin, overall. Ich finde halt, dass sich in den letzten Jahren sehr viel verändert hat zum Schlechten.
Ja.
Ich denke, da bin ich auch nicht alleine, wenn man vor allem in dieser Bubble sich auch bewegt als Creatorin, als Creator und aktiv ja dazu beiträgt, dass dort was passiert, ist man, also das erste Mal richtig gefrustet war ich, als sie die chronologische Zeitfolge auf Instagram abgeschafft haben. Also ich kann mich noch an den Moment erinnern, ich glaube, es war 2017 im Frühjahr, ich war so, warum macht ihr das? Genau, diese ganzen Algorithmen und Viralität, ja, etc., das sind alles Sachen für mich, die gar nicht, die ich überhaupt nicht leiden kann. Also was heißt nicht leiden kann? Ich bin ein sehr eigentlich langsamer Mensch. Ich brauche meine Zeit. Ich mache mir gerne über alles dreimal Gedanken. Und Social Media hat sich meiner Meinung nach in die Richtung entwickelt, dass alles extrem schnell passieren muss. Zack, zack, zack. Hier der nächste Clip. Da die ersten 3 Sekunden müssen sitzen, dass die Leute mit ihrer mittlerweile wahrscheinlich sehr verkürzten Aufmerksamsspanne halt dranbleiben. Und das ist für mich so ein bisschen der mittlerweile bittere Beigeschmack, dass man sich nicht mehr so, ja, kreativ wirklich frei entfalten kann, sondern dass es wirklich bestimmte Regeln gibt, um weiterhin erfolgreich sein zu können. Und ich mag diese Regeln. Ich mache immer noch einfach meine Sachen und möchte auch so lange, wie es geht, versuchen, das beizubehalten. Immer, ja, viel analog immer noch. Mhm. So wirklich dann nur posten, wenn ich das Gefühl habe, es ist gerade richtig und ich habe Bock, das zu teilen und nicht, ich habe meinen Schedule mit 4 Postings die Woche und es muss montags, mittwochs, freitags und sonntags ein Post kommen, weil das gibt mir einfach überhaupt keine Freude.
Ja.
Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was mich traurig macht, dass sich diese Branche sehr kommerzialisiert hat und dadurch halt es mehr Regeln gibt, an die man sich halten muss.
Voll. Ja, ich merke auch, dass es geht einfach um Quantität. Und genau, auch wenn du mit irgendwelchen Menschen sprichst, die auf Social Media super erfolgreich sind, dann heißt es einfach nur so, poste ja, alles. Egal, was du siehst, egal, was du filmst, poste es. Und an sich finde ich es super schön, weil es einem die Freiheiten gibt. Aber ich glaube auch, da geht wahrscheinlich auch die Kunst verloren. Also ich sage jetzt so oft Kunst. Und ich würde auch sagen, wenn ihr Vanelli Melli noch nicht auf Instagram folgt, sie noch nicht da auf Insta gesehen habt, müsst ihr unbedingt vorbeigucken, weil das ist für mich, ja, wie du schon sagst, eine Selbstinszenierung, aber es ist eben mit Kunst verbunden und das ist jetzt nicht einfach nur ein Selfie, es sind auch häufig Selfies, aber es ist eben auch so eine durchdachte Inszenierung, die einfach wunderschön ist und die für mich absolut Kunst bedeutet.
Das ist voll süß, dass du das sagst. Für mich geht es halt mittlerweile auch in meinem kreativen Empfinden, mir fällt es mittlerweile voll schwer, diese Inszenierung auch fortzuführen, weil ich halt selbst auch sehr viel Social Media konsumiere, bin ich ganz ehrlich, verbringe sehr viel Zeit online, weil es mir Spaß macht. Mhm. Früher habe ich halt viel mehr Inspiration online gefunden, vor allem auf Pinterest, aber auch auf Instagram. Und ich habe das Gefühl, mittlerweile sieht alles irgendwie sehr gleich aus. Und das finde ich total schade, weil diese Räume ja eigentlich dafür da sind, dass jeder sein eigenes Ding machen kann. Aber ich habe das Gefühl, dass viele Menschen zurzeit einfach das Gleiche machen, weil sie damit halt erfolgreich werden können. Und das war halt nie mein Anspruch. Ich habe ja schon gesagt, es war einfach mein Hobby, was aus Versehen zu meinem Beruf wurde. Und ich glaube, dass auch die neue Generation an Content-Creatern da ganz anders rangeht. Das ist oftmals kein Hobby, sondern das ist, ich will das als Job machen, ich will viel Geld verdienen, ich will um die Welt reisen, ich will. Und dann hast du natürlich einen ganz anderen Anspruch auch an die Sachen, die du machst. So, da musst du halt jeden Tag auf TikTok und Instagram aktiv sein, um überhaupt deine Followerschaft neu kuratieren zu können. Aber das, ich kann das halt nicht, bin da, also, nee.
Du bist da auch zu perfektionistisch wahrscheinlich.
Ja, und einfach so dieses, ich möchte mich nicht zwingen müssen.
Ja.
So, also das ist ja eigentlich auch was Schönes am Selbstständigsein, sagen zu können, uns auch eine sehr privilegierte Position sagen zu können, ich möchte das und das machen und ich möchte mich manchen Sachen auch vielleicht einfach nicht unterordnen. Die Frage ist halt nur, zu welchem Preis.
Ich wollte gerade sagen, das ist richtig cool, dass du das machen kannst. Ich habe auch so einen Geltungsdrang, dass ich mich schon auch schnell mal aufraffe und ich denke mir, ja komm, ich mache jetzt noch einen Tanz und jetzt mache ich noch das und ich mache noch das, weil ich denke mir so, nee, ich will hier auch stattfinden und es gibt auch immer, weißt du, Menschen, die früher immer gesagt haben, früher war alles besser, da habe ich mir immer gedacht so, oh Gott, Leute, ja, die Zeit verändert sich halt.
Ja.
Und ich habe mir immer gesagt, ich will niemals so ein Mensch werden, der sagt, früher war alles besser und jetzt wurde alles so und so und so. Ich denke mir so, ja, es verändert sich halt alles und entweder man geht mit der Zeit mit oder nicht. Und ich versuche dann doch so ein bisschen mitzugehen.
Ich kann das voll verstehen. Also wie gesagt, ich merke es bei mir selbst, es schränkt mich halt in meiner Arbeit ein. Und natürlich muss ich zum gewissen Maße auch mitgehen, aber ich glaube, es gibt einfach einen Unterschied, wenn man sich Sachen raussucht, die vielleicht dann doch zu einem passen, oder wenn man halt einen kompletten 180-Grad-Drehung macht und dann nur noch irgendwelche Tänze und Lip-Syncs macht. So, das ist ja bei dir auch nicht so, dass du jetzt TikTok durchspielst mit irgendwelchen viralen Songs etc. Ich glaube, für mich ist so, ich pick mir die Sachen raus, mit denen ich auf jeden Fall mich auch noch identifizieren kann. Aber ja, wenn es dann irgendwann vorbei ist, ist es halt irgendwann vorbei.
Ja. Hast du eigentlich das Gefühl, du bist genau die gleiche Person im privaten Raum wie eben auf Social Media?
Schon, ja. Also ich denke, dass online ist schon irgendwie immer ein bisschen inszeniert ist. Ich glaube, das wissen auch die Menschen, die das konsumieren. Aber grundsätzlich doch. Also ich war früher, glaube ich, noch persönlicher auf Social Media. Mhm. Und seit meiner letzten Beziehung jetzt aber habe ich mich auch so ein bisschen zurückgenommen. Ich weiß gar nicht genau warum, aber es war dann irgendwie so ein Prozess, der von selbst angefangen hat.
Meinst du durch die Beziehung?
Ja, die Beziehung war nicht der Grund, aber ich war einfach so, ich möchte nicht mehr so viel von meinem Leben teilen und nicht mehr extrem viele private Einblicke geben, weil man sich halt auch viel angreifbarer macht. Mhm. Und ich bin schon, also safe. Also ich bin der Meinung schon, ich weiß ja nicht, wie es auf andere Leute wirkt, aber meistens, wenn ich Leute treffe, die mich dann zum ersten Mal so kennenlernen, sind so, ja, bist ja eigentlich genauso, wie du da halt auf Instagram bist. Hm. Ja.
Ich finde es so spannend, weil ich habe mir die Frage auch gestellt, da war ich so, aber wer bin ich wirklich, wenn ich ganz alleine bin? Ich bin dann schon auch komplett anders und ich glaube, ich nehme immer unterschiedliche Rollen
aber
an.
Aber ich glaube, dieses wer bin ich als generelle Überfrage kann ich halt überhaupt nicht beantworten. Also da könnte ich jetzt hier 3 Tage sitzen und meinen ganzen Gedankengang versuchen zu erklären, aber diese Frage ist für mich zum Beispiel nicht beantwortbar.
Ja, für mich auch, weil ich so im People-Pleasing gefangen bin. Ich bin so, ich kann jede Rolle annehmen und ich versuche eher so ein Reflektor zu sein. Also wenn mir ein Mensch irgendwas sagt, versuche ich das einfach aufzufangen und daraus irgendwas zu basteln, statt in mir selbst rumzusuchen, was will ich eigentlich dazu sagen, was ist mein Ansatz zu diesem Thema. Ich bin immer nur so, ja, du hast vollkommen recht. Es gibt sogar, ich glaube, einer der meistgelikedesten Kommentare bei G-Spot ist auch so, oh wow, der eine Tag, wo Stefanie Giesinger mal eine andere Meinung hat als ihre Gästin, wird ein krasser Tag. Und es ist einfach so und vor allem an Tagen, wo ich mich eh schon unsicher fühle mit mir selbst, bin ich einfach nur so, ja, was auch immer du sagst, Hammer.
Ja. Aber meinst du, das hat auch was damit zu tun, dass du in der Öffentlichkeit stehst und halt, also bei mir ist es manchmal so, ich habe schon in der Vergangenheit vor allem Angst gehabt, wie wirke ich auf andere Leute, wie komme ich bei denen an, weil man hat ja durch diese Internetpräsenz, man wirkt nach außen im Internet und wie kommt es dann aber rüber? Also meinst du deswegen, wurdest du vielleicht auch zu so einem People-Pleaser oder?
Ich glaube, ich war schon immer so. Ich glaube, ich bin einfach so eine, ja doch, ich glaube, ich bin generell eine anxious Person. Also ich habe immer so eine Angst und ich habe so, es ist, wenn wir jetzt in Extrem sprechen, es ist immer so, bitte tu mir nichts an, bitte schlag mich nicht, bitte mach mir nichts, sondern ich bin einfach, was auch immer du willst, ich mache es. Mhm. Und ich glaube, dadurch komme ich so schnell in so einen People-Pleaser, dass ich mit allen fein bin. Ich habe keine Feinde auf dieser Welt. Alle mögen mich, ich mag auch alle, ich rede nicht schlecht über niemanden. Es ist so irgendwie, etwas, wo ich auch merke, irgendwann will ich daran arbeiten, aber es ist vielleicht auch einfach ein Teil meiner Persönlichkeit, dass ich so bin. Und wenn wir jetzt auch über das Introvertiertsein sprechen, gehört das damit voll zusammen. Ja, irgendwie schon. Und deswegen weiß ich nicht, ob ich im privaten Raum genauso bin wie auf Social Media. Ich weiß gar nicht, ob ich... Ich bin Chamäleon.
Ja, ich würde das unterstreichen. Also wenn ich so zum Beispiel mal eine Interviewanfrage habe und dann soll man ein Intro schreiben, ich schreibe das nie selbst. Ich frage immer irgendwen anders, hey, kannst du bitte schreiben, wie und wer ich bin, weil ich bin so viel eigentlich, dass ich gar nicht weiß, was jetzt wirklich die Qualitäten oder Merkmale sind, die wirklich mich ausmachen. Und ich glaube, es liegt aber auch daran, dass man ja im Leben verschiedene Menschen trifft, verschiedene Erfahrungen macht, ja auch sich weiter oder auch manchmal zurückentwickelt und das ja ein fortlaufender Prozess ist. Wer bin ich? Aber ich mag auch ungern immer über diese Frage nachdenken, weil ich mich auch extrem unter Druck gesetzt fühle manchmal.
Voll. Und ich habe auch so für mich gemerkt, ey, ich muss gar nicht wissen, wer ich bin. Ich bin jeden Tag auch eine andere Person. Ich habe so viele Ambivalenzen auch in mir. Und mal mag ich das und denke mir so, ja, das ist richtig cool. Am nächsten Tag finde ich das richtig scheiße. Und es würde mich viel zu sehr in eine Box packen, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, wer ich wirklich bin. Schon allein styletechnisch.
Ja.
Ich kann alles auf dem Spektrum sein. Wirklich, I'm everything and I'm nothing.
Und ich finde, wenn du auch gerade von Spektrum sprichst, gibt es halt bei introvertiert und extrovertiert sein ja auch ein sehr breites Spektrum. Also ich glaube, es ist auch so, wenige Menschen sind 100% introvertiert und wenige Menschen sind 100% extrovertiert. Das ist, glaube ich, wie so ein, ja, fast so ein Scheibenwischer. Manchmal ist man da, manchmal ist man in der Mitte. Ist ja auch voll subjektiv.
Ja.
Welche Umgebung, welche Menschen, wie ist das Wetter? Keine Ahnung. Es spielt ja total viel mit rein, wie man sich grundlegend fühlt.
Stimmt. Bei mir ist auch wirklich das Wetter für sehr viel verantwortlich. Aber wir sprechen gleich nochmal ein bisschen detaillierter über introvertiert sein und extrovertiert sein. Du warst als Kind aber nicht introvertiert, oder? Ja. Habe ich gehört. Du warst da schon ein bisschen so...
Nicht nur ein bisschen.
Was ist denn passiert? Wieso? Was ist mit dir passiert? Wieso bist du jetzt so anders?
Ja, also ich war als Kind extrem extrovertiert. Also ich würde mich wirklich ans komplette eine Ende dieses Spektrums einordnen. Ich war extrem selbstbewusst. Ich war komplett von mir überzeugt. Ich wollte immer die Beste sein. Ich hatte einen extremen Ehrgeiz, Kampfgeist und war voll so, let's go. In der Grundschule, im Sport, so, ich war schon auch sehr diszipliniert, habe das alles durchgezogen, aber war dadurch vielleicht auch ein bisschen anstrengend vielleicht.
Du warst anstrengend für andere?
Ja, und vielleicht auch für mich selbst, würde ich so rückblickend sagen, weil als ich dann in die Oberschule gekommen bin, habe ich halt ganz schnell gemerkt, dass das von Leuten gar nicht so gut angenommen wird, wenn man vielleicht auch als Frau, keine Ahnung, oder als junges Mädchen halt so ein Overpacer sein möchte. Und ich erinnere mich, dass ich vor allem dann im Sportunterricht irgendwann, ich war so gut im Sport, so Völkerball, es war mein, ich hab's geliebt, Völkerball zu spielen.
Was? Wie kann man Völkerball lieben? Oh mein Gott.
I love that shit. Es war so wirklich so, ich hatte da so Bock drauf, aber dadurch, dass ich nach außen hin immer gesagt habe, was ich denke, was ich will, laut war, diesen Ehrgeiz hatte zu gewinnen, war ich dann meistens die Letzte, die da stand, weil mich keiner in seinem Team haben wollte, weil das halt zu viel für Leute war. Und da habe ich dann gemerkt, okay, dieses sehr nach außen gehende ist halt manchmal, kommt es halt nicht an. Und es war vor allem dann in der Schule so, dass ich, glaube ich, so einen Switch hatte, um einfach mehr Freunde zu finden, beliebter zu sein, und habe angefangen, immer mehr so bestimmte Sachen nicht mehr zu machen. Ja, und das zog sich dann so ein bisschen weiter und dann wurde es aber wieder weniger und mehr und es war schon immer so eine Welle, aber ich glaube, ich werde nie wieder zu diesem extrovertiert kommen und von sich selbst überzeugt, wie ich es als Kind war. Also man konnte mir gar nichts sagen. Ich war die Coolste, ich war die Beste, ich war die Tollste. Ich habe nur Positivität eigentlich aufs Leben geschaut. Und ja, ich meine, man sagt ja auch voll oft, Kids are cruel or can be cruel.
Ja.
Und da gab es in der Oberschule gab es auf jeden Fall für mich einen Switch. Das war so, okay, das funktioniert hier nicht. So, ich bin voll, nicht voll der Außenseiter so, aber es war so, okay, ich muss mich irgendwie anpassen, um glücklich zu sein.
Du hast gerade schon gesagt, vielleicht wird das bei jungen Frauen noch weniger gesehen. Ich stimme dir da vollkommen zu. Ich meine, Frauen wird einfach weniger Raum geboten in unserer Gesellschaft. Das ist einfach so. Und wenn ich jetzt zurückdenke an die Schulzeit und wenn ein Junge mal so ein bisschen lauter war, dann war da halt so der Klassenclown.
Genau,
der war
Klassenclown.
Lustig. Das war so, aber der ist trotzdem beliebt.
Ja.
Der ist halt so, ja, das ist ein cooler Dude. Natürlich sagt er, was er will. Er ist ja auch einfach ein aufgeweckter Junge. Aber bei Mädchen ist das eben nicht so. Bei Mädchen heißt es dann immer so, was ist denn falsch mit der? Oh, da muss ja was nicht stimmen. Da muss sich auf jeden Fall was verändern. Und ich gibt dir vollkommen recht. Ich glaube, das ist etwas, wo man sich dann versucht, in der Gesellschaft auch so einzugliedern. Man bekommt sehr schnell einen Platz gezeigt und da gehört man dann auch nur rein und man kommt da auch nicht mehr so leicht raus. Und ich glaube auch, dass das viel mit der Entwicklung von introvertiert sein und extrovertiert sein zu tun hat.
Ja.
Also an dieser Stelle möchte ich auch sagen, wir sind keine Expertinnen, sondern wir reden nur über unsere eigenen Meinungen und Erfahrungen. Wir haben gerade schon ganz kurz über People-Pleasing gesprochen. Denkst du, das hängt auch mit dem Introvertiertsein zusammen?
Ich denke schon. Also es widerspricht sich ja irgendwo ein bisschen, weil ich glaube, introvertiert von außen wird eher immer so gesehen, ja, du bist halt für dich, du hast eigentlich gar nichts mit Leuten zu tun oder willst nichts mit Leuten zu tun haben. Aber ich glaube, introvertiert im Zusammenhang mit People-Pleasing ist halt einfach okay. Ich möchte versuchen, meinen Kopf so frei wie möglich zu halten und deswegen ordne ich mich anderen Leuten halt unter.
Ja.
So, ich stimme dem zu, ich finde mich damit ab und ich denke schon, dass das gut Hand in Hand geht. Ja, also ich kenne das von mir selbst auch, wenn ich eher in so einer introvertierten Phase bin, dann kann mich voll zurücknehmen. Ich kann in einem Raum sein mit Menschen, ich kann kein Wort sagen. Ich bin dann einfach nur da.
Und fühlst du dich dann wohl, wenn du einfach nur da bist?
Meistens schon, weil sonst verlasse ich gar nicht erst das Haus. Wenn ich mich nicht wohlfühle, dann gehe ich nicht raus.
Aber voll gut, sagst du dann Dinge ab?
Ja, ja. Es war auch lange Zeit zwischen meinem Partner und mir so ein bisschen, er ist extrem outgoing, extrem selbstbewusst und ich bin schon eher in die andere Richtung. Und er ist dann voll oft so, ja, ich gehe jetzt noch raus, was trinken mit Freunden, willst du mitkommen? Ich so, nein, heute nicht.
Und das ist auch okay für ihn?
Ja, also es war schon ein Lernprozess auch. Mhm. Man muss ja einfach auch erstmal sich in die andere Person reinversetzen können. Warum willst du jetzt nicht mitkommen? Ist doch voll toll, wenn wir jetzt noch was machen. Es ist Freitagabend. Ich so, nee, für mich ist Freitagabend auf der Couch alleine viel angenehmer gerade, als irgendwie in irgendeiner verqualmten Bar zu sitzen. Und dann bin ich morgen total fertig. Also das habe ich, und mittlerweile, ich meine, wir sind schon echt lange jetzt zusammen, ist das, also er geht mittlerweile davon aus eigentlich, dass ich nicht mitkomme und ist dann voll überrascht, wenn ich mitkomme, weil ich einfach so viel Zeit gerne mit mir selbst alleine verbringe. Ja.
Darf ich dich fragen, wie das Dating eigentlich für dich war als introvertierte Person?
Ich glaube, ich habe noch nie richtig in meinem Leben gedatet.
Du bist immer von einer Beziehung zur nächsten?
Ja, schon.
Kenne ich.
Also so diesen Prozess, klar, irgendwie, man lernt sich ja kennen und dann hat man auf jeden Fall eine Dating-Phase. Mhm. Aber ich bin noch nie aktiv in einen Dating-Prozess gegangen. Weißt du, was ich meine? So, ich habe jemanden kennengelernt und es war von Anfang an von beiden eigentlich klar, okay, da ist irgendwas. Und dann hat man sich halt so getroffen und es war jetzt nicht exklusiv oder offiziell, aber es war eigentlich direkt so, dann Deal, wir beide, du und ich. Und ja, deswegen, ich habe noch nie so Online-Dating-Erfahrungen gemacht. Ich hatte noch nie Tinder oder Bumble oder Hinge oder bin auf jemanden zugegangen, war so, hier ist meine Nummer. Das war eigentlich voll cool. Ich feiere das voll, wenn Leute das machen können.
Ja, natürlich.
Aber ich könnte das niemals. Und also ich habe meinen jetzigen Freund schon über Instagram kennengelernt. Aber das war halt auch so, ja. Und dann waren wir halt so, ja, waren wir zusammen.
Hat sofort gepasst. Spannend, weil ich muss sagen, beim Dating war ich immer ziemlich extrovertiert.
Ja.
Und ich muss auch so sagen, auf Menschen zugehen. Wir haben ja auch eine lustige Geschichte. Wir waren zusammen in Paris und da hatte ich den einen Typen da kennengelernt. Ja, ich glaube, ich bin auch ziemlich auf ihn zugegangen.
Du bist
oder?
Auf jeden Fall auf ihn zugegangen. Ich fand es auch voll toll. Du warst halt so, ich finde ihn total süß. Let's go. Und dann hatten wir eine gemeinsame Freundin, die den kannte.
Ja.
Und dann hat er dich vorgestellt und du warst richtig gut drauf. Du warst okay, I'm going for it.
Ach Gott, wild. Der kam dann nach Berlin, ne? Habe ich dir das eigentlich erzählt?
Ja, also nicht so richtig.
Ja. Ja, ich war so extrovertiert. Und dann muss ich sagen, er ist dann nach Berlin gekommen, fast ein Jahr später. Wir haben uns dann immer wieder bei Fashion Weeks gesehen und immer mal wieder was miteinander gehabt. Und ich dachte so, oh, lustig. Und dann hatte ich so eine Rebound-Situation. Ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten, gerade auch im Liebesleben. Da war ich so, ah. Oh, vielleicht schreibe ich dem mal. Und dann habe ich ihn eingeladen nach Berlin und dann kam er. Und zu dieser Zeit habe ich mich aber super introvertiert gefühlt. Und dann stand er vor mir und ich war so, hallo, unangenehm. Und ich habe ihn sofort einfach basically seine Sachen abstellen lassen, habe ihn rausgenommen zu meinen Freundinnen. Mit Angie waren wir dann in der Markthalle 9. Und da war ich so happy, dass ich ihn irgendwie so in die Arme von den anderen abgeben konnte. Und das überfordert mich. Ich weiß nie, ob ich wirklich extrovertiert oder introvertiert sein kann zu einer Zeit. Und ich bin, wie ich schon gesagt habe, immer eine andere Person.
Ja.
Und da ist mir das Dating auch schon sehr schwer gefallen.
Kann ich mir gut vorstellen.
Vor allem, wenn es ein bisschen ernster wird, dann ziehe ich mich doch eher
zurück.
Und ich bin dann so, oh, es ist gerade so viel und ich jetzt muss ich das auch mal verarbeiten, auch meine Gefühle verarbeiten. Ich glaube, ich bin ein super, super verkopfter Mensch und sobald mein Kopf viel Platz einnimmt in meinem Leben und in meinem Alltag, muss ich mich einfach zurückziehen.
Ja, kenne ich sehr gut.
Und das bedeutet für mich auch introvertiert sein.
Ja, ich glaube, man muss sich da wirklich nicht festlegen. Wie gesagt, also ich habe auch Phasen, wo ich es sogar wirklich vielleicht manchmal einfach von einem zum anderen Tag anders. Mhm. Manchen Tagen denke ich mir so, ey, ich kann die Welt retten. Und an manchen Tagen bin ich so, Gott, die Welt geht direkt jetzt gerade unter für mich in meinem Kopf. Deswegen, ich also denke, es mal so, mal so. Und das ist dann aber auch weird. Also für mich so Dating, das ist das, ich habe auch, glaube ich, schon ein paar Mal jetzt zu Freunden im Umfeld gesagt, wenn diese Beziehung, die ich jetzt gerade habe, vielleicht doch nicht funktionieren sollte in the long run, I'm done. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich einfach dann halt forever alone bin und damit auch vollkommen fein. Weil nochmal diesen Prozess, sich einem Mann zu öffnen und eine Vertrauensbasis zu finden und so, boah, ist übertrieben anstrengend.
Ich glaube, du stehst auf
ganz keinen Bock drauf.
Ganz viel Verständnis. Vor allem Frauen haben das. Ne? Also du weißt halt auch nicht, auf wen du begegnest. Ja. Und es ist einfach, ja, super viel, mit dem man sich auseinandersetzen muss, wenn man sich dann ins Datingleben stürzt. Ja, entweder wirst du gestalkt oder du wirst geslutshamed oder du wirst, keine Ahnung, zum Sex gedrängt oder wirst betouched. Also,
ja, das sind für mich alles so Vorstellungen, so.
Die Möglichkeit ist groß, dass das passiert.
Ja, also ich hätte da auch gar kein Problem mit. Ich stelle mich mir dann so vor, ich habe irgendwie so vielleicht eine kleine Hütte mit einem Garten und dann bin ich halt, ich bin leider gegen Katzen allergisch, sonst wäre ich, glaube ich, so eine richtig gute alte Cat Lady. Aber ich habe dann vielleicht so 5 Hunde und bin einfach nur mit mir und anderen Dingen und bin happy.
Ey, voll verständlich. Und da denke ich mir auch schon wieder, ich glaube, bei Männern würde das nicht heißen, so, oh mein Gott, he's a crazy cat man, sondern er ist cool, er ist total, ja, philosophisch.
Er braucht keine Frau im Leben.
Er braucht keine Frau, er ist stark genug. Ja. So, okay, alles klar.
Aber deswegen sind wir ja auch hier, um dieses Bild hoffentlich für die Zukunft verändern zu können.
Exactly. Total. Und an dieser Stelle möchte ich auch erwähnen, wir sind jetzt wieder in diesen binären Mustern gefangen von Mann und Frau und so weiter. Natürlich gibt es viel mehr. Ja. Und ich meine, es ist auch super spannend, mal eine Perspektive zu hören, auch von Menschen, die eben nicht auf dem binären Spektrum unterwegs sind. Weil ich würde aber schon behaupten, so zu Frau sein bedeutet, sich immer wieder damit auseinanderzusetzen, wie viel Raum man einnehmen darf, wie viel Raum man einnehmen möchte auch, ne, weil es hat immer was mit sich durchzusetzen, irgendwie zu tun. Auch schon alleine mit G-Spot, wie viele Leute das, glaube ich, auch scheiße finden, dass ich hier sitze und meine Meinung präsentiere. Ja. Und das war für mich so eine bewusste Entscheidung, so hey, diesen Raum nehme ich mir.
Ja. Und ich habe, also ich meine, als die erste Folge rauskam und wir haben uns, glaube ich, kurz danach gesehen, ich weiß nicht, ich bin auf dich zugerannt und meinte so, ich höre in deiner Stimme, wie glücklich es dich macht, das zu tun. Danke. So, und das ist immer noch so. Und ja, muss man sich einfach für entscheiden. Einfach mal machen. Einfach machen.
Einfach mal machen.
Einfach machen.
Ja. Ja. Try and error.
Ja. Und wenn es einen Error gibt, dann ist halt ein Error. Das Leben kann nicht nur aus, keine Ahnung, Boosts bestehen. Sondern gibt auch mal einen Error.
Ja, finde ich auch. Du hast gerade schon gesagt, du kannst ganz easy in einem Raum sein, alleine in der Ecke sitzen und einfach beobachten.
Oh, ich liebe das manchmal auch richtig doll.
Ich liebe es zu beobachten. Und ich glaube auch, introvertiertere Menschen sind richtig gut im Beobachten. Was machst du aber bei Events, wo du performen musst und dich eher introvertiert fühlst?
Ja, ich setze dann schon meistens so eine Maske auf. Also ich habe es gelernt. Also grundsätzlich versuche ich, diesen Kontrast zu vermeiden. Also wenn es eine Verpflichtung ist, die ich habe, die wirklich extrem wichtig ist, dann kann ich mich in mein anderes Ich, sage ich mal, hineinversetzen. Mhm. Aber wenn es eine Verpflichtung ist, bei der es jetzt auch okay wäre, abzusagen, dann würde ich lieber absagen, als mich zu zwingen. Aber ich denke, für mich persönlich, so, ich weiß, dass es ja eine extrovertierte Melli gibt. Und ich weiß auch, wie die funktioniert. Und ich kann dann auch sagen, okay, jetzt wird der Schalter umgelegt. Ja. Ich bin jetzt hier, ich performe jetzt, muss jetzt meine Rolle spielen irgendwo. Fast schon wie so eine Schauspielerin wahrscheinlich. Und das geht dann auch für 1-2 Stunden gut. Und dann bin ich immer auch so, okay, bye, I'm out, leave me alone. Ich brauche jetzt das komplette Gegenteil. Aber doch, also ich finde es auch nicht schlimm. Es macht manchmal auch Spaß, so gegen sich selbst zu sein.
stimmt, finde ich auch. Es macht Spaß auch zu sehen, ich kann gerade auch anders sein, ja, vom Mindset
voll
her.
Und manchmal finde ich, also manchmal ist es vielleicht auch ganz gut, sich so ein bisschen zu zwingen.
Ja.
So, aber grundsätzlich bin ich eher, wenn ich nicht muss, dann möchte ich auch nicht, weil es dann halt im Nachhinein einfach voll nervenaufreibend ist. So, oh.
Ne? Danach muss eine, ja, Batterie erstmal aufgeladen werden.
Genau, die Batterie
werden.
Muss aufgeladen werden. Manchmal länger, manchmal kürzer. Aber ich denke, das ist auch nicht nur bei uns so und so Events. Ich glaube, das haben voll viele Menschen, die auch einen Job haben, wo sie zum Beispiel viel in Zoom-Calls sitzen und immer diese Kamera an sein muss. Das, also stelle ich mir auch echt nicht leicht vor, wenn man dafür nicht gemacht ist. So, ja, du, oder auch einfach ins Büro gehen. So, du fühlst dich mal nicht und du musst trotzdem ins Büro gehen. Das ist halt so, ich glaube, dieses sich nicht danach fühlen, ist bei sehr, sehr, also bei fast allen Menschen wahrscheinlich so. Und dann muss man halt trotzdem irgendwie, muss man da halt durch, leider.
Machst du dir eigentlich viele Gedanken darüber, was andere über dich denken?
Mehr mittlerweile als früher. Aber es ist auch so in Phasen. Wenn ich eine gute Phase mit mir selber habe, mache ich mir weniger Gedanken darüber, was andere Menschen über mich denken, weil ich halt gerade einfach bei mir selbst bin. Und dann gibt's aber natürlich auch Phasen, wo ich mit meinem äußerlichen oder innerlichen, was auch immer, meinem Umfeld nicht so happy bin. Mhm. Und dann mache ich mir schon eher Gedanken darüber, was andere über mich denken, ja.
Ich habe das nämlich auch, aber bei mir ist es irgendwie eine Phase, ist für mich ein Tag, ganz komisch. Mhm. Also es ist nie so, dass eine Phase mal eine Woche andauert und ich mir so denke, so, oh, alles.
Und woran machst du das? Also was sind dann so die Auslöser? Zum Beispiel?
Hey, ich habe keine Ahnung. Ich habe gar keine Ahnung. Und das hat bestimmt auch was mit meinem eigenen Selbstbild zu tun, wie ich mich gerade so wahrnehme an dem Tag. Mm. Aber es ist so von allem abhängig, wie du schon sagst. Manchmal ist es das Wetter, manchmal ist es einfach vielleicht irgendwas, was ich irgendwo aufgeschnappt habe, irgendwas, was ich gesehen habe, was mir wieder so ein bisschen, was in mir Angst ausgelöst hat oder Anxiety ausgelöst hat. Und dann fühle ich mich einfach schon unsicher. Und ich glaube, wenn ich mich dann schon unsicher fühle, beobachte ich alles so sehr und denke mir so, oh Gott, überall nur Gefahren, so, ja, viele Gefahren.
Ja.
Und ich glaube, dann ist auch immer wieder dieser Tag, wo ich denke, oh Gott, ich will eigentlich nur introvertiert sein und in meinem eigenen Kopf sein, weil alles zu viel ist. Es ist wie so eine Sensory Overload.
Ja, voll.
Weißt du?
Also Sensory Overload, das könnte ich mir, glaube ich, tätowieren lassen. Ich habe das teilweise auch zu Hause. Also ich bin ja mit meinem Freund zusammengezogen letztes Jahr und wir sind schon sehr unterschiedliche Menschen. Und dann läuft halt den ganzen Tag Musik. Und ich bin so, kannst du das mal bitte ausmachen? Das ist viel zu laut, so, ich kann mich nicht konzentrieren. Und dann, hier geht die Tür auf und da ist die Waschmaschine an. Ich bin so, was passiert hier alles? Also, ja, ich hab das nicht nur im menschlichen Austausch, sondern generell Umwelteinflüsse in jeglicher Art. Also, zum Beispiel, ich kann auch beim Einparken, ich kann keine Musik, also ich muss immer die Lautstärke runterdrehen, dass ich mich darauf konzentrieren kann, einzuparken, weil sonst zu viel auf einmal in meinem Kopf, passiert. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, dass ich die einzige Möglichkeit, meinen Kopf wirklich auszuschalten, ist Overstimulation.
Mm.
Also es gibt so ganz schlimme Momente, wo ich, mein Freund sagt immer, du triple screenst gerade.
Lustig, Yannick sagt auch nur, ich habe 100 Tabs offen in meinem Computer.
Und das ist halt dann, ich sitze halt auf der Couch vorm Fernseher, dann habe ich nebenbei mein Tablet und mein Handy und es läuft halt auf allen drei Geräten unterschiedliche Sachen.
Ach so.
Und das ist dann für mich so, das ist mein Zone-Out-Moment. Dann bin ich so, also obwohl ich so vielen auf mich einprasselt, prasselt es halt wirklich, also wie so Regentropfen, die dann einfach direkt wieder wegspringen.
Doom scrollst du viel? Also bist du einfach auf Instagram und scrollst du viel?
Ja, leider.
Und was macht das mit dir? Wie fühlst du dich danach?
Das macht mich wahnsinnig. Das ist schrecklich. Also ganz ehrlich, es bringt mich überhaupt nicht im Leben vorwärts. Aber ich versuche da gerade tatsächlich ein bisschen dran zu arbeiten, mal mehr, mal weniger gut, weil ich merke, dass das meine Aufmerksamkeitsspanne extrem, also es ist so, ist ganz schlimm. Ich habe wieder angefangen mehr zu lesen und Handy auch wirklich abends mal wegzulegen, weil es vor allem das letzte Jahr, auch als es mir nicht so gut ging, war das alles, was ich machen wollte. Ich wollte einfach nur so und alles andere drumherum gibt's nicht, weil ich muss, damit kann ich mich nur mit der Sache gerade beschäftigen.
Ja.
Aber es grässlich. Ich glaube, es ist einer der schlimmsten Dinge, die man sich so mit digitalen Devices antun kann, ist Doomscrolling.
Voll, weil ich denke mir, wenn man schon sensibel ist und man sich alle Sekunde einen neuen Post anschaut. Also man
und dann noch auf 2 Speed.
Oh ja, alles. Auch wenn ich eine Sprachnachricht abhöre, dann will ich auch auf 2
Speed. Das kann ich zum Beispiel nicht. Ich muss das immer auf 1 haben, weil ich habe das manchmal, dass ich dann so schnell hören muss und es macht mich dann wahnsinnig, weil die Stimmfarbe der Person nicht richtig ist. Ja.
Ja, okay, das verstehe ich. Ich bin aber so, ich finde es spannend, weil ich bin so schnell überstimuliert, aber ich bin auch so, das ist fast schon wie Self-Harm, wie heißt das nochmal auf Deutsch?
Selbstverletzung.
Es ist eigentlich wie Selbstverletzung, dass ich mir dann auch noch, wenn ich total müde bin, noch mein Handy nehme und dann scrolle.
Ja.
Oder während ich dann eine Sprachnachricht auf 2 abhöre, noch versuche, einen anderen Text zu verfassen oder so, gleich währenddessen zu antworten. Ich weiß, wie schlecht das für meinen Kopf ist, aber es ist ja eigentlich wie, als würde ich mir gerade selbst das Bein stellen. Ich mache es noch mehr. Und das verstehe ich bei mir nicht. Und
ich glaube, es ist schon irgendwo auch eine Routine, die man sich selbst angewöhnt. Ich habe irgendwo mal gehört, dass man so 21 Tage beziehungsweise 3 Wochen braucht, um entweder sich was an- oder abzugewöhnen. Und wenn man das halt nicht durchzieht, dann verfällt man halt schnell wieder in alte Muster. Und es ist ja jetzt auch nicht, also dadurch geht ja die Welt nicht unter. So. Und es ist ja was du mit dir selbst machst. Und ich find's auch doof, wenn man sich die ganze Zeit dafür dann selbst fertig macht. So.
Ja.
Weil es hat ja auch irgendwo einen Grund, dass es so ist. Es ist auch in unserer Gesellschaft mittlerweile einfach komplett angekommen. So ist mal, also wir sind ja nicht die einzigen beiden, denen das so geht.
Ja, das stimmt.
Aber ich denke, man sollte trotzdem langfristig, ich möchte das auf jeden Fall aufhören. Es ist aber, also ich hatte diesen Moment, ich war im April, März mit meinem Freund in Portugal, wir haben Urlaub gemacht und ich meinte zu ihm in dem Urlaub, hey, wenn wir nach Hause kommen, ich fände es voll schön, wenn wir unsere Handys nicht mehr mit ins Schlafzimmer nehmen. Also gar nicht. Wir kaufen uns einen geilen alten Wecker, du weißt, ich liebe ja eh alles, was alt ist, so mit Radiofunktion, was weiß ich. Und wir haben es bis heute nicht geschafft. Weil wir einfach diese Routine haben, wir gehen ins Bett, wir sind an unseren Handys, dann kuscheln wir, dann schlafen wir. So. Und diesen Handyteil rauszucutten, ist einfach schwer. Weil wir es schon so lange uns halt angewöhnt haben.
Ja, das stimmt. Ich schaffe es schon ganz gut, mein Handy jetzt rauszulassen aus dem Schlafzimmer, aber es ist auf jeden Fall eine anstrengende Routine. Und ja, man hat ja auch irgendwo fast schon die Erwartungshaltung von allen Menschen, dass du immer erreichbar bist. Und das kann ich auch nicht leicht loswerden.
Da bin ich aber, also alle meine Freunde wissen, dass das für mich nicht gilt. Ich lasse leider sehr viele Leute auf Left on Red.
Ja,
so, also, und es tut mir auch immer voll leid. Und aber meine engsten Leute wissen, das ist halt leider einfach so. Und ich versuche daran zu arbeiten, aber ich kann manchmal einfach nicht mit den ganzen Sachen, die in meinem Kopf abgehen, fallen leider häufig so zwischenmenschliche Beziehungen hintenüber bei mir. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist.
Extrem.
Aber ich habe halt 20 andere Sachen im Kopf, die ich gerne machen möchte oder auch muss. Und dann halt, dann voll oft ist dann halt einfach kein Platz für so die eigentlich wichtigen Sachen, die halt einen persönlich betreffen.
Ja, ich glaube, es hat auch sehr viel mit Erziehung zu tun, weil meine Eltern haben immer gesagt, Arbeit ist das Allerwichtigste.
Mhm,
Arbeit kommt an allererster Stelle und ich versuche arbeitstechnisch immer erreichbar zu sein, nie irgendwas abzusagen, einfach ja da komplett zu performen, egal wie es mir geht. Und schon allein dadurch leiden meine Beziehungen im Leben, aber noch viel mehr, weil es mich dann so überfordert und ich mit jeder Antwort, mit jeder Nachricht, die ich auch bekomme, habe ich so viele Gedanken. Ich denke mir so, okay, nee, ich brauche einen richtigen Moment, wo ich auch wirklich antworten kann.
Ja.
Und der kommt halt nie.
Der kommt nicht.
Der kommt,
ich kenne den Moment so gut, aber es gibt ihn eigentlich nicht.
Ich denke einfach so, nee, heute Abend antworte ich. Und heute Abend denke ich, an dem Abend denke ich mir so, oh Gott, nein, alles so viel gerade in meinem Kopf, ich kann gerade nicht antworten.
Ja.
Und weil es dann auch Freundinnen sind, die verstehen das dann ja hoffentlich.
Ja.
Aber naja, anyways, wir sind auch ein bisschen vom Thema abgedriftet.
Ja,
aber für mich gehört das auch, ehrlich gesagt, zum Introvertiertsein dazu, weil viele Freundinnen von mir bekommen auch Energie, wenn sie im Kontakt sind mit anderen Menschen. Und bei mir nimmt das eher Energie.
Ich glaube, das gehört tatsächlich auch zu einer der Definitionen von Intro und extrovertiert sein. Wie lädst du wieder deine Batterie auf, indem du alleine bist oder indem du mit anderen bist? Und bei mir ist auf jeden Fall Alleinsein. Also bei meiner besten Freundin oder meinem Freund, das ist voll anders so. Die lieben es, nach so einem vollen Arbeitstag noch Menschen zu treffen. Sind dann so, ja, ich habe jetzt noch voll Bock. Lass mal noch was trinken gehen oder auf einen Kaffee treffen oder ein Stück Kuchen essen gehen. Und das Einzige, was ich mir denke, ist, ich möchte jetzt auf die Couch und ich möchte jetzt meine Decke über dem Kopf haben und ich möchte einfach die nächsten 5 Stunden überhaupt nichts tun.
Kein Wort sagen.
Kein Wort. Ich liebe es, wenn ich mal einen Tag habe, wo ich nicht sprechen muss. Das ist für mich so angenehm. Ich muss niemandem irgendwas sagen. Ich bin einfach nur hier mit mir und bin da voll happy mit.
Ja, es hat für mich aber auch sehr viel so mit Selbstreflexion zu tun, weil ich reflektiere so viel über mich selbst, wenn ich spreche und wenn ich weiß, irgendeine Message ist bei einer Person angekommen, ist es immer so, oh, was genau habe ich gesagt? Habe ich das falsch gesagt? Blablabla. Ja. Schon alleine über den Anfang von unserem Gespräch, der kommt immer wieder zurück in meinen Kopf und ich bin so, ich habe das so komisch gesagt. Als du gesagt hast, dass du jetzt durch Tabletten und so, dass es dir besser geht im Leben und ich war so, wie habe ich da eigentlich reagiert? Habe ich eigentlich empathisch reagiert? Ich habe irgendwie was ganz komisch gesagt. Was habe ich denn gesagt?
Ich weiß aber genau, was du meinst. Genauso. Also ich denke teilweise auch halt so über Gespräche nach, die vor 6, 7, 8 Monaten oder vor einem Jahr passiert sind. So, mag die Person mich jetzt überhaupt noch? Weil ich habe irgendwie Angst, dass ich nicht richtig reagiert habe. Und so, boah, ich kenne das total gut.
Das ist so anstrengend.
Aber das also spricht ja eigentlich irgendwo auch für einen selbst, dass man so selbstreflektiert ist oder sein kann und sich auch über sich mit sich selbst auseinandersetzt. So. Manchmal ist es vielleicht ein bisschen zu viel und dann nimmt es so ein bisschen Überhand, aber ich finde, das ist grundsätzlich keine schlechte Eigenschaft.
Denkst du eigentlich, dass Selbstwert und Selbstbewusstsein die gleichen Dinge sind?
Nein.
Was ist das für dich, die unterschiedlichen Sachen?
Oh, ist voll schwer zu erklären. Also ich weiß zum Beispiel, dass mein Selbstwert für mich selbst ist top. Aber mein Selbstbewusstsein ist nicht gut. Ich bin keine selbstbewusste Person. Und ich weiß gar nicht, warum das so zwei unterschiedliche Sachen sind. Für mich, also natürlich stehen die in einem Bezug zueinander, aber bei mir ist es zum Beispiel nicht gleich. Ich habe einen tollen Selbstwert, so, aber selbstbewusst, dass ich mir denke, so auch vom Spiegel, boah, ich sehe gut aus, ich hatte heute einen tollen Tag, ich habe geile Gespräche geführt, ich weiß, dass ich dem Menschen was mitgegeben habe, was ihn nachhaltig vielleicht verändern wird.
Ich definiere die zwei Sachen genau andersherum.
Wirklich?
Ja, für mich ist Selbstbewusstsein das Bewusstsein über sich selbst, dass ich weiß, so was gerade in mir vor sich geht und was ich so wahrnehme, einfach so das Bewusstsein von mir und wie ich gerade wirke und was ich gerade sage, einfach so sehr, sehr selbstbeobachtend. Und Selbstwert ist eben das, wie ich auch vorm Spiegel stehe und denke so, krass. Oh ja, ich sehe geil aus.
Hä, voll interessant.
Und für mich, ich habe keinen Selbstwert, ich habe aber sehr viel Selbstbewusstsein.
Interessant.
Jeder definiert das ja auch voll. So anders und wahrscheinlich gibt es eine bessere Definition auf Wikipedia.
Ja, okay. Deswegen.
Aber sind für mich so ganz unterschiedliche, wichtige Bausteine auch.
Ja, voll.
Wie man mit sich selbst umgeht.
Ja, also bei mir ist das auch, ich verhüte jetzt wieder hormonell, aber vorher war das für mich auch komplett zyklusabhängig. Mhm. Es gab halt so ein paar Tage, wo Selbstwert und Selbstbewusstsein dann vielleicht auch überlappend gleich waren, so kurz vorm Eisprung, weißt du, wenn man einfach als Frau oder als menstruierende Person halt so in
es
seinem
funktioniert.
Ding ist, genau, so die paar Tage, die man im Monat hat. Und ansonsten driftet es halt, wie es halt kommt.
Ja,
ja.
Das habe ich auch so. Aber nochmal auch an den Anfang von unserem Gespräch zurück. Du meintest, du hast jetzt Tabletten genommen, mit der Schilddrüse hast du Probleme. Du hast auch PMDD, ist das das?
Na, also das Ding, also ich habe ja gesagt, mir ging es jetzt 1-2 Jahre einfach meistens schlecht. Und ich dachte halt die ganze Zeit, es hängt in Anführungsstrichen nur mit meinem Zyklus zusammen. PMDD ist ja einfach eine stärkere Form von PMS, dass man normalerweise ein paar Tage, bevor man seine Periode bekommt, erfährt. Und wenn man PMDD hat, ist es halt einfach ein viel intensiveres, schlechteres, fast schon depressives Gefühl, was ich auch direkt nach dem Eisprung einsetzen kann. Und ich habe auch in meinem letzten YouTube-Video darüber gesprochen, dass es halt das Schlimmste daran war, da gar nicht mehr rauszukommen. So aus diesem sich schlecht fühlen, ohne eigentlichen Grund zu haben. Und ich bin dann zu meiner Frauenärztin gegangen und habe ihr das alles so erklärt und war einfach schon so wieder, ich möchte einfach wieder hormonell verhüten. Ich weiß, dass es mir halt besser ging, mental, als ich hormonell verhütet habe vor 4 Jahren. Und sie war dann aber so, ja, okay, sie war voll nett und zuvorkommend und war so, ja, kann ich voll verstehen. Und ich las halt vorher, habe einfach nur geflennt. Ich habe komplett geholt, ich war also, ich kann nicht mehr, ich fühle mich einfach, als möchte ich eigentlich gar nicht mehr sein. Und sie hat es voll gut angenommen, meinte, ich verschreibe ihnen gerne wieder, was sie möchten, aber lassen sie uns doch trotzdem nochmal Blut abnehmen, um genauer vielleicht herausfinden zu können, was das vielleicht noch ist. Und das, finde ich, erlebt man sehr selten bei Ärzten oder Ärztinnen, dass sie die Initiative ergreifen und dir versuchen wollen zu helfen und dich an einen gewissen Punkt zu bringen. Und ich war ihr dann auch sehr dankbar. Ich bin zwar gar kein Fan von Blutabnehmen, weil ich immer irgendwie so wegklappe. Und da hat sich tatsächlich herausgestellt, dass so ein ganz bestimmter Wert halt zu hoch ist. Und sie meinte daraufhin, dass ich nochmal zu einem Internisten gehen soll. Und ich so, okay, dann gehe ich jetzt zum Internisten. Was ist denn los? Und halt eine Schilddrüsenunterfunktion. Also dieser zu hohe Wert impliziert eine Schilddrüsenunterfunktion. Genau. Und ich war auch so, hä? Unterfunktion? Also ich war immer in dem Glauben, mein Leben lang, wenn man eine Unterfunktion hat, ist man halt nicht schlank. So, das war so, keine Ahnung, hat man mir irgendwie als Kind mal gesagt. Auf jeden Fall, ich bin dann zum Internisten. Und er hat mich auch so angeguckt, wie sie wollen eine Schilddrüsenunterfunktion. Habe ich so, nee, ich will nicht, aber anscheinend ist es so. Und dann, er war so ein bisschen ungläubig, war so, ja, weiß ich ja nicht, so. Und dann hat er aber einen Ultraschall gemacht von meiner Schilddrüse. Und den Moment, wo er das Ultraschallgerät angesetzt hat, war er so, oh, das sieht ja gar nicht gut aus.
Ach du Scheiße.
Ja, und ich war dann auch erstmal, hä, was los? Und er meinte halt, also es gibt eine Autoimmunerkrankung, die heißt Hashimoto. Oh ja. Ist hauptsächlich Frauen auch von betroffen. Ich glaube, 700 Frauen ist gar nicht so selten. Und dein Körper fängt halt ganz easy runtergebrochen gesagt an, deine Schilddrüse zu zerstören. Und dadurch kann zum einen deine Schilddrüse diese zwei wichtigen Hormone nicht mehr richtig herstellen, weil sie zerstört wird. Aber in dem Prozess dieser Zerstörung zerfällt ja auch die Schilddrüse und setzt durch diesen Zerfall in bestimmten Momenten aber auch zu viele Hormone frei. Und nachdem ich mich dann, also er war mit 95%iger Sicherheit sicher, dass ich das habe und hat dann aber trotzdem nochmal Blut abgenommen und dann nach ein paar Wochen hatte ich dann die Analyse und war dann auch schwarz auf weiß so. Und das heißt halt, man muss sein Leben lang eigentlich diese Hormone, die diese Schilddrüse nicht mehr herstellen kann, supplementieren. Und ich habe halt auch fast alle Symptome, die diese Erkrankung mit sich zieht, habe ich, außer halt Gewichtszunahme. Und ja, es war voll der Schock im ersten Moment, bin ich ganz ehrlich, war so, fuck, jetzt muss ich mein ganzes Leben lang Tabletten nehmen, gar keinen Bock drauf. Und dann habe ich diese Tabletten bekommen und ich dachte erstmal, es ist der wildeste Placebo-Effekt, aber es war wirklich einfach so.
Echt?
Es war nach 3 Tagen, ich war so, Licht am Ende des Tunnels. Und ich war so, es kann doch nicht sein. Ich habe wirklich mich 2 Jahre lang wahnsinnig gemacht. Was ist falsch mit mir? Weil mein Leben ist so gut eigentlich. Warum bin ich nicht glücklich? Oder warum kann ich Sachen nicht wertschätzen? Oder warum ist alles immer mit diesem schwarzen Schleier überlegt von allem auf den anderen? Ich nehme jetzt diese Tabletten seit 1,5 Monaten. Das waren die schönsten 1,5 Monate für meinen Kopf, die ich in den letzten 2 Jahren hatte. Das ist voll toll.
Wie viel von Hormonen abhängig ist, ne? An sich voll. Ist das auch nochmal.
Und ich hatte ja schon das Gefühl, dass es von meinen Hormonen abhängig ist. So dieses PMDD kommt dazu. Das habe ich jetzt halt quasi platt gemacht mit der Pille. Ich möchte das auch gar nicht verherrlichen, weil für viele Frauen funktioniert das nicht, hormonell zu verhüten. Ja. Für mich war das halt nie ein Problem und deswegen habe ich jetzt gesagt, ich möchte das halt auch loswerden in einem gewissen Sinne. Aber dass es halt nicht nur bei Frauen um Östrogen, Gestagen und Progesteron geht, sondern halt auch um andere Hormone. Ich fände es total wichtig, dass ein Schilddrüsen-Check-up nicht nur bei Frauen, sondern auch bei Männern ist ja ein extrem wichtiges, aber gleichzeitig total vernachlässigter Teil unseres Körpers, mit zu einer Standardroutine-Untersuchung gehört. Weil das so, also wirklich, ich dachte, es kann doch nicht sein, dass ich jetzt diese Tabletten nehme und von einem auf den anderen Tag gefühlt mich wieder fühle wie ein Mensch.
Auch nochmal eine Aufforderung oder eigentlich eine Ermutigung Menschen, dass ihr euch checken lässt. Ne? Ja. Also immer wenn ich diese Geschichten höre, denke ich so, man muss so sehr auf sich selbst vertrauen.
Voll. Aber man kriegt halt, ich finde oftmals von Ärztinnen nicht die Grundlage, sich wirklich wohlzufühlen, sich zu öffnen, ernst genommen zu werden. Da ist halt leider so eine Diskrepanz, warum, glaube ich, auch viele Leute sagen, ich habe keinen Bock zum Arzt zu gehen oder allein die Wartezeiten etc. Also es ist ja nicht grundlegend eine tolle Erfahrung, sich checken zu lassen.
Ja.
Weil ich, also wie gesagt, ich war schockiert, dass meine Frauenärztin mich so ernst genommen hat. So, weil ich dachte, ich habe mir schon meine Sätze so gut vorbereitet, wie ich ihr das erkläre, wie verzweifelt ich wirklich bin. Und sie hat mich einfach nur angeguckt, war so, ich sehe, Ihnen geht's richtig scheiße. Ich so, ja, ist richtig.
Krass. So. Und ne, an dieser Stelle muss man auch sagen, du bist eine weiße Cis-Frau, ne?
Exactly.
Vor allem, wenn man noch mit noch mehr Diskriminierung zu kämpfen
ja,
hat.
Oder auch
ja
alleine durch den Körper. Also ich meine, voll oft werden einfach Menschen aufgrund ihres Aussehens beim Arzt oder bei einer Ärztin nicht ernst genommen. Und es wird halt immer auf ein Übergewicht geschoben oder so Stress oder was weiß ich so, ne? Das ist, und es ist halt, da bin ich auf jeden Fall in einer anderen Rolle. Aber ja, trotzdem bin ich nicht mit der Erwartung da reingegangen, dass mir wirklich geholfen wird.
Traurig.
Ja, voll traurig.
Aber ich bin sehr happy für dich.
Oh, ich auch.
Dass das jetzt auch so funktioniert.
Und es ist auch tatsächlich, falls wir jetzt kurz noch in diesem Aufklärungsmodus sind, eine Krankheit, die einen sehr langen Diagnoseweg eigentlich hat. Also ich habe mich dann angefangen natürlich auch zu belesen, was man auch für sein generelles Wohlbefinden auch machen kann. Ernährung ist zum Beispiel auch ein sehr wichtiger Faktor. Aber auch YouTube-Videos geguckt und Kommentare von anderen Betroffenen gelesen, die halt so waren, ich habe 20 Jahre lang nicht diese Diagnose bekommen. Und da denke ich mir halt so, wie ist das? Also es kann doch nicht sein. Deswegen, falls euch nicht gut geht, lasst mal eure Schilddrüse checken.
Generell, vertraut eurem Gefühl.
Voll,
ne? Und
genau, hört auf euch selbst. Ich meine, ich habe auch mit meinem Umfeld voll, also nicht Probleme gehabt, aber ich musste halt auch immer wieder Leuten erklären, so ich weiß nicht, warum es mir so schlecht geht. Mir geht's einfach schlecht und es gibt nichts irgendwie, was mich besser fühlen lässt, so über einen längeren Zeitraum. Klar, man hat immer mal wieder so Endorphine, die einen dann kurz glücklich machen, aber es war auch voll schwer, das auch meinem Partner, meiner Familie, meinem Arbeitsumfeld zu erklären, warum ich manchmal auch einfach gar nicht funktioniere. So ich kann einfach nicht, es ging nicht.
Kannst du denn gut inzwischen sagen, dass du gerade Zeit für dich brauchst, auch deinem Partner und so? Du kannst deiner Familie auch einfach sagen, so hey, ich brauche einfach nur Zeit für mich.
Ich weiß gar nicht, wann ich das gelernt habe oder verinnerlicht habe, aber irgendwann war der Punkt. Also ich muss sagen, ich habe auch viele sehr empathische Menschen in meinem Umfeld, die sich irgendwie immer sehr gut in mich hineinversetzen können. Also vor allem in meinem Arbeitsumfeld, Ruben und Martino, so mit denen ich diese ganze Sache bestreite seit ein paar Jahren. Ruben weiß immer, wie es mir geht. Und Martino auch, das ist so, man kennt sich einfach so gut und man ist auf so einem empathischen Level zusammen. Wenn ich eine andere Art von Hallo zur Begrüßung montags schreibe, dann ist direkt so das Telefon, Schatzi, was los? Ich merke doch irgendwas nicht richtig. Und es ist halt voll schön, einen Kreis zu haben, wo Leuten das halt auch auffällt und du gar nicht unbedingt immer sagen musst, ich kann gerade nicht, sondern dann so ein gewisses Grundverständnis für deine generellen Moods halt da ist.
Und konntest du mit denen auch über deine hormonellen Schwankungen eigentlich sprechen?
Voll.
Weil ich habe das Gefühl, gesellschaftlich ist nicht genug Raum da, um eben Zyklus und Periode zu besprechen. Wenn ich so sage, hey, ich bin kurz vor meiner Periode, ist erstmal so, dass Leute dich angucken und gar nicht richtig wissen, wie sie darauf reagieren können. Außer es sind auch Leute, die selbst Periode haben oder einfach da ein bisschen weiter sind als die meisten Menschen.
Also mein Umfeld ist weiter als die meisten Menschen, würde ich schon sagen. Deswegen gab es eigentlich nie Probleme, aber ich schäme mich auch nicht vor vielleicht nicht so weiten Menschen darüber zu sprechen, weil es ist eine der natürlichsten Dinge und so viele Frauen oder menstruierende Personen sind davon betroffen, von negativen Aspekten dieses Fruchtbarkeitszykluses. Und ich finde, dass es extrem wichtig ist, dass auch Partner, egal ob in einer hetero- oder homosexuellen Beziehung, darüber Bescheid wissen.
Ja.
Ich möchte, dass mein Partner, in dem Fall jetzt heterosexuell, weiß, was da in mir vorgeht.
Ja.
So, das ist extrem wichtig, weil es halt mein Leben lang, bis man halt eine Menopause hat, eine Rolle spielt. Und jeden Monat du diesen Zyklus durchläufst. Und ich finde es extrem wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt.
Ja.
Ob man selbst Periode hat oder nicht.
Ja. total diese Schwankungen, die habe ich nämlich auch extrem. Ja. Ob ich jetzt viel körperliche Nähe haben kann oder wirklich nur alleine sein muss, das hat so viel mit meinem Zyklus zu tun. Deswegen, ich bin genauso wie du. Ja. Ich bin sehr offen, bin so, bin kurz vor meiner Periode, bla bla bla. Ja. Aber ich nehme mir da sozusagen einfach den Raum, dass ich das so sage. Hast du aber das Gefühl, du kannst dir als Frau in bestimmten Situationen mehr Raum nehmen als in anderen? So, ich finde nämlich Social Media als etwas, wo man schon als Frau viel Raum einnimmt oder es gibt auf jeden Fall mehr Content Creator.
Ja, und das finde ich total toll. Das ist eine der wenigen Branchen, wo weibliche oder weiblich gelesene Menschen die Überhand haben.
Exactly.
Und ich glaube, deswegen ist auch in Deutschland so eine verschriebene Branche und wird immer wieder klein geredet und nicht ernst genommen. Und das finde ich total traurig.
Ja.
Es macht mich auch richtig sauer.
Ja, verstehe ich.
Also ich habe das schon damals in der Schule, auch als ich angefangen habe, diesen Blog zu schreiben, war ich so, wie? Was? Du teilst dein Leben im Internet? Ich so, ja. Die haben sich meine Blogspot-Überschriften zugeschrien und sich darüber lustig gemacht. Ich war einfach nur so, let me do my thing.
Ja.
So, und es hat ja funktioniert. Und ich bin, ja, also generell als Frau Raum einnehmen, das ist so eine Frage, da müsste ich jetzt erstmal 10 Minuten drüber nachdenken. Da habe ich gar nicht so spontan gerade eine Antwort drauf. Ich glaube, dass man auf jeden Fall als weiße Cis-Frau mehr Räume einnehmen kann, als wenn dem nicht so ist. Dennoch finde ich, dass Frauen immer noch das benachteiligte Geschlecht sind und man dagegen arbeiten muss.
Ja. Total, es ist auch irgendwie, dass einem viel abgesprochen wird, ne, wie ich das jetzt auch schon mit G-Spot erwähnt habe.
Ja.
So, was soll diese Frau jetzt auch noch zu Politik sagen und zu der Sache möchte sie jetzt auch noch eine Meinung haben und so weiter. Ich glaube, das würde man nicht so hinterfragen, wäre ich männlich gelesen, gefühlt.
Nein. Das ist ja auch von unserer patriarchalen Gesellschaft so konstruiert.
Ja. Ich frage mich deswegen manchmal auch, ob bei mir das introvertiert sein so ein Selbstschutzmechanismus ist.
Bestimmt. Also, ich meine, wenn du dich das schon fragst, dann ist es ja irgendwo vielleicht auch eine Antwortmöglichkeit. Und ich würde es bei mir genauso sehen. So, ich genieße es auf jeden Fall auch, aber manchmal ist es auch einfach entspannt sagen zu können, mir geht's nicht so gut, ich komme heute nicht, aber da habe ich mich mittlerweile schon entfernt auch von. Also ich bin entweder aktiv dabei oder halt nicht.
Ja. Und ich finde es so wichtig, sich zu sagen, es ist okay. Und
voll.
Ich brauche manchmal auch die Menschen um mich herum. Hier auch bei G-Spot, wie oft ich schon gesagt habe, oh Gott, ich kann heute Abend eigentlich gar nicht mehr hin, ich fühle mich gar nicht so wohl. Dann sagen sie, Steffi, nimm jetzt dein Handy und schreib, dass du nicht kommen kannst.
Ja, genau. Und hast du eigentlich FOMO?
FOMO nicht, eher die Angst, jemanden zu enttäuschen. Und das hängt auf jeden Fall auch mit dem öffentlichen Dasein zusammen, dass ich denke, ich will nicht, dass die Menschen denken, ich bin überheblich oder denke zu viel von mir oder ich bin es mir nicht wert oder ich bin zu cool, um auf ein Event zu kommen, auf eine Party zu kommen, auf einen Geburtstag zu kommen. Und deswegen versuche ich dann schon fast zu beweisen, so, nein, ich bin nicht so, ich bin nett und ich bin total humble und bin auf dem Boden geblieben und möchte einfach auch deswegen Menschen so viel von mir geben, um eben nicht arrogant zu wirken. Ich glaube, meine größte Angst ist es, arrogant zu wirken.
Das kenne ich, die Angst, ja. Das habe ich auch.
Ja.
Ja.
Okay, und ich glaube, das Wichtigste ist, was man sich sagen muss, man ist okay, so wie man ist.
Und grundsätzlich, ich habe neulich ein TikTok oder Reel gesehen, wo jemand war, nobody actually cares.
Do they though? They do.
Ja, aber es ist, ich finde in unserem, so wie wir gerade leben, es passiert so viel, so schnell und so viel größere Sachen eigentlich, als ob ich da gerade arrogant rüberkam oder nicht. Und es ist für mich mittlerweile so mein eigener Prozess, mich davon auch so ein bisschen zu lösen, zu sagen, ja okay, dann denkt halt jetzt jemand für 2 oder 3 Stunden, ich bin arrogant, dann haben die halt auch wieder Besseres zu tun.
Aber was ist, wenn wir einen Shitstorm haben? Sagen wir mal, wir bekommen jetzt einen Shitstorm durch diese Folge und dann sind wir wochenlang einfach nur vielleicht die Witzfiguren von TikTok.
Ich muss sagen, dass ich das noch nie so richtig erlebt habe. Ich glaube, das ist ein großer Unterschied zwischen uns. Ich glaube, du bist da schon viel mehr auch Hate ausgesetzt gewesen in deiner Karriere, in deinem Leben online. Bei mir ich wurde davon bisher echt gut verschont. Also ich hatte noch nie so einen Shitstorm und ich hoffe auch, dass es einfach nicht passiert.
So bleibt.
Weil ich krieg das halt mit bei Bekannten, auch bei dir oder anderen CreatorInnen oder Promis oder generell Menschen, die sich halt öffentlich verletzlich machen oder angreifbar machen. Und ich finde das, für mich ist das unverständlich, wenn es keinen triftigen Grund gibt. Warum hatest du jemanden? Warum schreibst du einen scheiß Kommentar? Es würde mir niemals in den Kopf kommen, unter irgendwelche Sachen, nur weil ich gerade gefrustet bin oder mir das Ganze nicht passt mit meiner eigenen Meinung, einen Kommentar zu schreiben, der die andere Person verletzt. Warum? Was gibt mir das? Gar nichts. Verstehe ich nicht.
Das sagt halt super viel über die Person aus, die den Kommentar verfasst.
Ja, und ich kann das nicht ganz nachempfinden, weil mir das, wie gesagt, so noch nie passiert ist. Und ich glaube, ich auch anders in der Öffentlichkeit stehe als du. Aber das, ja, ist eine absolut beschissene Vorstellung. Das ist, also da läuft es mir kalt den Rücken runter, wenn ich darüber nachdenke. Also bitte lass die Folge nicht zum Shitstorm werden. Wir möchten die nächsten 3 Wochen uns nicht damit beschäftigen.
Ja, wenn man auch Overthinking ist, also sehr viel in seinem Kopf ist, dann ist das noch schlimmer, glaube ich, so einen Shitstorm zu haben. Okay, kommen wir mal in die Zukunft, versuchen wir wieder in eine gute Gedankenwelt zu kommen. Was wünschst du dir denn für deine Zukunft, außer dass du keinen Shitstorm bekommst? Vielleicht für deine Entwicklung auch.
Zufrieden sein. Zufrieden sein mit mir selbst, mit meinem Selbstbewusstsein, meinem Selbstwert. Imposter-Syndrom ablegen zu können. Einfach mehr an sich selbst glauben. Und ja, so eine gewisse Überzeugtheit von sich und dem, was man macht, erlernen. Weil die habe ich gar nicht. So, ich mache das, was ich mache, schon so lange, aber wirklich, also Weltfrieden wäre auch super, bin ich ja ganz ehrlich, weil ich glaube, wenn man introvertiert ist und viel mit seinen eigenen Gedanken, geht es ja bei den Gedanken auch nicht nur immer um sich selbst, sondern auch um viele andere Sachen. Und ja, ich möchte einfach nur zufrieden und glücklich sein und dass es der Welt und meinen Mitmenschen gut geht.
Find und du? Genau das, ich würde es genauso unterschreiben, aber auch so ein bisschen, dass ich weniger, also I just want to give less fucks. Ich kann es nicht besser auf Deutsch sagen, es ist einfach viel weniger mir Gedanken machen um alles. Und ich bin auf dem besten Weg dahin. Ich war heute 5 Minuten zu spät und ich war kurz davor so zu schreiben, Leute, es tut mir so leid, ich bin 5 Minuten zu spät, ich hoffe, es ist okay, blablabla. Und dann war ich so, nein,
alles gut.
Es sind 5 Minuten, chill mal. Es ist alles okay.
Ja.
Und vielleicht wünsche ich mir auch einfach ein bisschen gechillter zu sein und weniger mir über alles den Kopf so zu zerbrechen. Im größeren Sinne denke ich mir natürlich auch, ich wünsche mir, dass die Welt ein bisschen empathischer mit sich ist, dass natürlich auch Frieden endlich mal auf der Welt herrschen kann. Aber ich bin da leider vom Optimismus bisschen zurückgetreten, dann denke ich, ich kann gerade nicht optimistisch denken, dass es besser wird.
Ich finde es extrem beneidenswert, wenn Menschen sich heutzutage noch Optimist nennen können. Ich glaube, das ist, also ich finde das bewundernswert, weil ich glaube, also fast alle Menschen, mit denen ich zu tun habe, können das nur noch in prozentual ganz kleinen Prozentpunkten sagen, dass man ein Optimist ist für die Zukunft und ja, voll traurig.
Was nicht bedeutet, dass man aufgibt, ne?
Nein.
Ja, ich denke auch so, spreading love und auch weiterhin Informationen teilen und auch Stimmen vielleicht auch hervorheben.
Ja.
Einfach auch Gespräche mehr in den Mittelpunkt der Gesellschaft bringen, die wertvoll sind.
Ja.
Aber ich bin halt nicht mehr delusional. Ich muss sagen, vor ein paar Monaten war ich noch ein bisschen delusional und dachte so, es wird schon alles, in Deutschland wird es auch schon alles. Aber inzwischen merke ich so, nee, ist glaube ich doch leider.
Nein, es bedarf immer einer aktiven Rolle. Wenn man sich nicht für was einsetzt, dann kann es auch nicht besser werden.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Und es hilft auch, aktiv zu sein.
Und auch wenn es nur in deinem privaten aktiv sein bedeutet, zum Beispiel in deiner Familie oder bei deinen Freunden oder auf deiner Arbeit. So, ins Gespräch gehen ist hart, aber wenn man es nicht macht, dann kann sich auch nichts verändern.
Ja,
ja,
das stimmt. Danke für diesen Punkt. Auf welche Projekte freust du dich so in nächster Zeit? Im privaten Raum?
Also ich bin immer noch dabei, diese Wohnung zu renovieren und einzurichten. Und das ist schon eine meiner größten Leidenschaften. Neben Fotos machen ist so Interior Design, voll was, was ich gerne mache. Ich verbringe die meiste meiner freien Zeit auf Kleinanzeigen, eBay, Katawiki, keine Ahnung, halt so diese ganzen Secondhand-Seiten für Dekoration, Einrichtung etc.
Kannst du dir vorstellen, beruflich mal sowas zu machen?
Boah, ich weiß generell nicht, was ich beruflich irgendwann mal machen will. Irgendwann, wenn ich das, was ich jetzt gerade mache, nicht mehr mache, es wird wahrscheinlich schon in die Kreativität. Also mein Traumberuf war früher, Architektin zu werden. Und dann hat mir aber irgendjemand mal gesagt, dafür muss man richtig gut in Mathe sein. Und ich habe halt Mathe abgewählt. So. Deswegen habe ich das, glaube ich, auch... also nicht nur deswegen, aber ich habe das halt dann nicht weiter verfolgt, weil ich auch ein bisschen abgeschreckt war. Mhm. Aber das wäre auf jeden Fall was, was mich total interessiert. Ja.
Aber mit AI, also du kannst doch mit KI, künstlicher Intelligenz, ja, inzwischen so viel helfen bei architektonischen
Voll,
Sachen.
Aber ich bin so ein krass haptischer, ja, Mensch. Ich bin zum Beispiel, bevor wir in diese Wohnung gezogen, ja, sind, ich habe halt den Grundriss schon paar Monate vorher bekommen und habe dann in so einer App diese gesamte Wohnung nachgebaut, wie bei Sims. Halt millimetergetreu, dass ich gucken kann.
Bei Sims? Wirklich? Also bei Sims?
Nee, so einem, aber wie, ja, bei Sims, aber okay, in so einem richtigen Programm.
Ja.
Und ja, sieht jetzt halt genauso aus, wie ich es gebaut habe.
Geil.
Und das ist voll geil. Also das macht mich voll happy, auch so viel Zeit offline zu verbringen.
Ja.
Ich finde das auch also total wichtig. Ich habe sehr viel Spaß einfach. Ja, ich habe gestern den ganzen Tag meine Tür gestrichen. Meine Eingangstür, sie ist jetzt dunkelgrün. Ich bin so happy, es hat mich so glücklich gemacht, heute früh aufzuwachen. Diese Tür ist grün.
Liebe ich und auch diesen ich bin so, ja, bin so denglisch die ganze Zeit.
Ich aber auch.
Okay.
Auch diesen, I don't care.
Danke. Auch diesen langsamen Prozess, ja, von etwas entstehen zu lassen, ne? Ein paar Mal über die Tür zu streichen, ja, noch davor vielleicht die Tür abzuschleifen. Komplett.
Voll.
Deswegen liebe ich Malen auch so sehr, muss, ja, ich sagen. Es ist einfach ein langsamer Entstehungsprozess.
Ja. Oh, ja,
und dann sieht man den aber vor sich. Ja, ist das schön.
Ja, ich glaube, es ist wichtig, sich außerhalb seines täglichen Arbeitsumfeld ist halt Sachen zu suchen, die vielleicht so ein bisschen ins Gegenteil gehen. Ich würde super gerne, mein Freund hat mir zum Geburtstag einen Goldschmiedekurs geschickt. Ich habe leider noch geschenkt. Ich habe leider noch nicht die Zeit gefunden, bisher dahin zu gehen, aber das ist was, worauf ich mich extrem doll freue, meinen eigenen Schmuck zu machen. Oh mein Gott, das ist mein, ja, absoluter Traum.
Ja.
Was total. Und was geht bei dir?
Oh, die nächsten Projekte. Hey, ich weiß es nicht.
Privat?
Privat.
Gibt's sie überhaupt?
Ja, doch, ich möchte schon mehr Zeit irgendwo im Ausland verbringen. Hm. Ich könnte mir vorstellen, mal 2 Monate in Paris zu sein, 2 Monate, ja, in London. Ich werde immer wieder zurückkommen nach Berlin, schon alleine für G-Sport, für andere Jobs. Aber ich möchte jetzt die Zeit nutzen, die ich auch habe. Ich weiß nicht wieso. Ich denke, in ein paar Jahren ist es weniger möglich. Aber jetzt habe ich das Gefühl, ist es ein Zeitpunkt, wo ich das auf jeden Fall auskosten muss. Und ich muss auch sagen, ich freue mich vielleicht auch, dass sich ein bisschen mehr Ruhe bei mir einkehrt und ich mich mit mir selbst mehr befassen kann.
Ja.
Vielleicht mache ich mal auch wieder einen Urlaub mit mir ganz allein. Das habe ich schon ganz lange nicht mehr gemacht.
Das schwebt mir auch seit ein paar Monaten vor, dass ich das super gerne mal wieder machen würde. Weil das war früher, also ich bin nach der Schule, ja, war ich so viel alleine unterwegs. Aber es ist halt auch schade, wenn man einen Partner hat, will man ja auch voll viele Erlebnisse mit dem oder ihr teilen und zusammen verreisen, weil es ja dann auch Zeit ist, wenn beide Leute arbeiten, hat man ja meistens nur freie Zeit zusammen, wenn man sie sich auch wirklich nimmt. Und das fällt mir halt voll schwer zu sagen, ich fahre jetzt ohne dich 3 Wochen irgendwo hin.
Ja.
So, ich nehme mir meinen gesamten Urlaub fürs Jahr. Und das ist voll schwer. Auch, glaube ich, die andere Person dabei nicht zu verletzen oder dass es zumindest nicht so ankommt.
Ja.
Deswegen war ich, glaube ich, auch voll lange nicht mehr alleine unterwegs. Also ich habe immer mal wieder, ich glaube, du auch so 2-3 Tage für einen Job halt irgendwo alleine hin. Aber das ist ja nicht vergleichbar mit Urlaub.
Total. Und weil davor mache ich mir die ganze Zeit Gedanken.
Würdest du sagen, du hattest überhaupt mal Urlaub in den letzten 5 Jahren?
Ja.
Ja?
Doch, nach dem Breakup mit Markus,
ja,
da war ich zuerst in einer wilden Partyzeit. Ich war, ja, so, where, da waren wir auch dann in Paris, ja, ja, da habe ich dann auch den einen Dude kennengelernt, abgeschleppt. nee, aber dann war ich erst mal ein paar Wochen ganz alleine unterwegs und das war der Hammer.
Okay.
Das war richtig gut und das habe ich auch wirklich gebraucht. Die ersten Tage waren Horror und dann war es irgendwann wunderschön, da ging die Sonne auf und ich war so, toll. Das ist es jetzt. Also darüber habe ich mir die ganze Zeit Sorgen gemacht. Ja. Alleine sein ist ja so geil. Ich kann den ganzen Tag im Bett chillen, ich kann aber auch den ganzen Tag einfach nur am Strand rumliegen. Ich muss keinen glücklich machen, außer mich. War so, wow, das ist meine Zukunft.
Mhm. Ja.
Ja, total. Anyways, ich glaube, wir haben so viel besprochen zu dem Thema. So einen guten Talk aber auch. Und es hat sich sehr leicht für mich angefühlt. Ja. Danke, so, danke.
Ich könnte auch
danke.
Noch 3 Stunden weitermachen.
Hast du noch irgendwas auch zum Thema, was du noch loswerden möchtest?
Don't judge people. So, lass die Leute so sein, wie sie sind. Manchmal ist die Verfassung halt gut, manchmal ist die Verfassung vielleicht nicht so gut. Manchmal fühlt man sich eher so, manchmal eher so. Und ja, das finde ich gut, wenn man einfach, wenn es eine grundlegende Akzeptanz einfach für emotionale Verfassungen gibt.
Voll schön. Ich glaube, ich würde Menschen gerne auf den Weg mitgeben, ein bisschen mehr Zeit mit sich selbst zu verbringen. Egal, ob man intro- oder extrovertiert ist, einfach mal ein bisschen herausfinden, wer man selbst ist, ohne ja das Miteinander sein, ja. Mit anderen, weil man dann doch viel mit anderen Menschen beschäftigt ist.
Und andere Menschen einen ja auch beeinflussen.
Im Positiven und auch im Negativen.
Genau. Ja.
True. Hast du irgendwelche Buch- oder Serientipps für uns?
Ich habe gerade die neue Staffel Black Mirror angefangen zu gucken. Boah, die erste Folge war so schrecklich schlimm. Also sie war gut, aber sie war so... Aber ich finde, Black Mirror ist generell was... Ich guck das manchmal sehr gern, manchmal sehr ungern, weil es halt so eigentlich realitätsfern, aber gleichzeitig auch so real ist. Und da bin ich gestern komplett drin versunken, während ich nebenbei die Tür gestrichen habe, lief nicht die ganze Zeit. Ich habe eigentlich erstmal vier Podcasts durchgehört und dann 2 Folgen noch geguckt und das war schon wieder mal, ja, einfach toll.
Es ist halt eine tolle Kunst.
Genau, ne? es ist Kunst und aber auch halt, ich mag auch immer deren Color Grading und dass jede Folge halt einen anderen ästhetische Darstellung hat.
Ja.
Und dann wurde mir aber, ich habe selbst noch nicht geguckt, von einer Freundin vor ein paar Tagen empfohlen, Made. Und sie meinte, das wäre voll was für dich alleine zu gucken. Ist mit Margaret Qualley in der Hauptrolle, M-A-I-D. Made. Und sie meinte, Melly, das wäre voll was, wenn du mal alleine zu Hause bist und Jasper ist nicht da und du hast einfach einen Nachmittag mit dir alleine auf der Couch. Deswegen, es würde ja eigentlich auch zum Thema passen.
Es ist eine alleinerziehende Mutter, oder?
Ich glaube, ja.
Okay.
Ja.
Ja, also gucken wir mal rein. Ich kann mich, glaube ich, daran erinnern, ich wollte vor 2-3 Jahren da mal reingucken und es war so triggering für mich. Ich habe nur so geweint, vorsichtig sein mit sich selbst.
Okay, sorry. Wie gesagt, das war eine Empfehlung von jemand anderem. Und Buch, ich habe ja gesagt, ich versuche wieder mehr zu lesen. Ich bin leider so ein richtig klischeehafter Thriller-Fitzek-Leserin. Was soll ich sagen?
Und welches Buch da?
Ich mag die alle von dem. Ich finde, das ist so, ich mag auch True Crime total gerne. Mhm. Ich mag auch Thriller-Filme total gerne. Aber ich habe heute wieder ein Buch ausgekramt, das sind so kleine Essays. Ich glaube, es heißt So Sad Today. Und es sind so komische kleine Essays auf Englisch. Ich mag es total gerne, so Sachen auf Englisch zu lesen, um meinen Wortschatz und meine Grammatik zu erweitern. Und die erste, ja genau hier, So Sad Today, Personal Essays von Melissa Broder. Ja, war irgendwie ansprechend. Nicht jetzt, also so ein bisschen philosophischer Ansatz, aber auch nicht zu doll. Good reads.
Und kleine Essays, also so kleine Aufsätze eigentlich?
Ja, so halt kleine, also wie so Kurzgeschichten. Also es ist jetzt kein Roman, der eine fortlaufende Geschichte hat, sondern es sind so einzelne Abschnitte aus dem Leben, die sind so, ja.
Und es ist voll schön, weil es nicht ewig lang geht, sondern du kannst eigentlich
einem Kapitel oder Essay aufhören und kann dann unabhängig davon das nächste anfangen. Ich muss sagen, ich lese jetzt so vielleicht einmal die Woche ein paar Seiten, ist jetzt wirklich nicht viel. Ich bin aber, wenn ich im Urlaub bin oder generell nicht in Berlin bin und am Strand liegen kann, lese ich halt ein Buch am Tag. Also da sauge ich das richtig auf, weil das, ja, Lesen ist für mich schon eher mit Urlaub verbunden als mit zu Hause setze ich mich jetzt auf meine Couch oder in mein Bett und lese was. Was total schade ist. Das ist was ich gerne verändern würde.
Ja, ich glaube auch, dass das ganz viel mit der Aufmerksamkeitsspanne dann macht. Ja.
Hast du ein Buch in letzter Zeit gelesen, was du magst?
Oh ja, Die schönste Version. Hast du das gelesen?
Nein, noch nicht.
Das ist auch, also große Triggerwarnung. Ich habe so viel geweint. Und die Autorin ist morgen da. Das ist richtig toll.
Wow. Ja. Oh, da bin ich gespannt.
Ich bin auch sehr, sehr gespannt. Ganz tolles Buch. Ansonsten 4000 Wochen von Oliver Berkman ist auch ein ganz tolles Buch. Mhm. Da geht es darum, dass das Leben ungefähr 4000 Wochen lang ist.
Ja.
Und was es eigentlich bedeutet, sich immer wieder Aufgaben oder ja, wie man Zeit nutzt und was Zeit eigentlich ist und ob man alles hinbekommt im Leben. Mhm. Und das setzt das Leben ganz gut in Relation.
Ja. Okay.
Okay, wir haben nur noch eine kleine Rubrik und zwar die G-Tipps. Unsere G-Tipps. Wie nehme ich als Frau Raum ein und wahre gleichzeitig meine eigenen Grenzen? Eine große Frage, I know, aber vielleicht hast du da einen Tipp.
Älter werden.
Oh, ja.
Also ich merke das bei mir selbst einfach, dass umso älter ich werde, desto mehr schafft man diesen Spagat. Aber ich glaube, boah, für so Lebensratschläge oder so generell, ich bin ich nicht gut.
Ratschläge generell sind.
Nee, also natürlich, schwer. Boah, wenn ich mit meiner besten Freundin sitze, dann ich kann schon gute Sachen raushauen. Aber es ist ja dann auch immer so, dass man die für sich selbst ja nicht anwendet. Ne?
Exactly. Probiert mal eine offene Beziehung aus, Leute. War noch nie in einer offenen Beziehung.
Ja, so. Ich glaube einfach älter werden, sich selbst vertrauen. Und einfach die Beschallung von außen vermindern. Ich meine jetzt auch nicht unbedingt Social Media, sondern einfach sich auf sich selbst konzentrieren. Ja. Weil es ist nichts Schlimmes, auch ein bisschen egoistisch manchmal zu sein.
Ja, finde ich auch. Ich glaube auch Raum einnehmen ist etwas, was, ich weiß nicht, es benötigt leider Mut, aber A, stimme ich dir total zu, das Älterwerden, das setzt alles auch nochmal in Relation. Ich liebe es, älter zu werden, weil ich mich selbst besser kennenlerne.
Man lernt ganz andere Perspektiven auch zu sehen.
Mhm. Und man kann das Risiko auch ganz gut einschätzen, was bedeutet das jetzt, wenn ich mir hier an dieser Stelle den Raum einnehme und wie kann ich auch auf mich selbst aufpassen, nachdem ich mir diesen Raum genommen habe und natürlich auch vielleicht mit Konsequenzen damit rechnen muss. Aber ich glaube, Raum einnehmen ist für mich so wichtig geworden im Sinne von, ich weiß, wer ich jetzt bin und ich möchte das auch nach außen tragen. Ich habe eine Daseinsberechtigung, meine Meinung hat eine Daseinsberechtigung. Und wenn ich auch einen Raum einnehme auf einer Ebene, wo ich andere auch auf ein Podest heben kann, in meinen Raum reinnehmen kann und wir dadurch auch Größeres erreichen können, weiß ich, egal was daraus resultiert, ich mache das Richtige und wie ich meine eigenen Grenzen wahre, das weiß ich nicht. Da kann ich euch keinen Tipp geben, weil ich habe selbst gefühlt keine Grenzen und die verschwimmen sehr schnell, je nachdem, wie mein Selbstwert gerade steht.
Ja, würde ich so zustimmen mit den Grenzen, weil das bei mir auch immer wieder subjektiv, tagesabhängig etc. ist. Meine Grenzen sind auch nicht immer fest. Die sind auch flexibel, auch personenbezogen. Manche Menschen bekommen von mir mehr als andere.
Also vielleicht ist es ein Ratschlag, den wir selbst noch nicht umgesetzt haben, aber jeden Tag in sich reinhorchen. Wo sind meine Grenzen heute? Wie viel kann ich geben? Wie viel will ich geben? Wie viel will ich auch nur mir selbst geben und keiner anderen Person?
Ja.
So, setz das mal um, Stefanie Giesinger. I try. Okay, finde ich gut. Gucke ich mir morgen nochmal an.
Und es ist, ich kenne das so gut, man ist dann selbst mal so, ja, aber so, es ist halt alles ein Prozess.
Mhm.
Und wir haben noch viele Jahre hoffentlich Zeit, diesen Prozess weiter zu verfolgen.
Yes. Sehr guter Abschluss. Danke, dass du da warst.
Danke für die Einladung.
Es war richtig schön, hier einfach mit dir abzuschweifen und zu philosophieren und ein bisschen einfach über das Leben zu sprechen.
Ja,
das hat sich
voll.
Für mich sehr, sehr schön und wie eine Bereicherung angefühlt.
Ja, ich auch. Ich glaube, wir hatten auch leider noch nie die Möglichkeit, so lange uns zu unterhalten. Und für mich war das auch richtig einfach schön.
Yay.
Gar kein anderes Wort. Schön.
Dankeschön. Cool. Ich hoffe, auch euch hat es gefallen da draußen und ihr konntet was aus dem Gespräch mitnehmen. Lasst uns auch gerne in den Kommentaren wissen, seid ihr introvertiert, seid ihr extrovertiert, seid ihr das gerne, wollt ihr euch verändern? Ich meine, das gehört ja auch zum Prozess dazu, dass man sich eben selbst kennenlernt und dann auch lieben lernt mit den Dingen, die man vielleicht auch nicht so sehr an sich schätzt, aber sagen muss, hey, das bin ich eben. Genau. Und wir haben alle möglichen Social Media Plattformen, wir haben Instagram, wir haben TikTok, wir haben YouTube. Da könnt ihr gerne alles Mögliche in den Kommentaren hinterlassen, auch wie ihr die Folge fandet. Und ansonsten sehen wir uns jeden Mittwoch hier bei G-Spot, überall, wo es Podcasts gibt. Und ich hoffe, ihr passt auf euch auf und ihr nehmt euch ein bisschen Zeit für euch selbst. Bye, bye.
Welcome to my G-Spot.
G-Spot ist ein Studio Bummens Original. Executive Producer Konstantin Seinstücker und Leni Fester. Produktion und Redaktion Kate Kubel, Samuel Benke, Julia Schneider, Malu Braugmann und ich, Stefanie Giesinger. Musik Jonas Hafke, Kamera und Ton Christian Pfeiffer und Leon Waterkamp, Video Paul Ott, CGI Christine Papst, Setdesign Nina Oswald und Lilian Seben, Social Media Jessica Linder, Hanna Ackermann und Emma Holzapfel. Und die Vermarktung erfolgt durch Studio Bummens.
Ich bin Kim aus der Mut und mein neuer Podcast, Schatz, wir müssen reden, zusammen mit Studio Bummens, erscheint ab dem 12.06. dieses Jahr. Jeden Donnerstag um 22.22 Uhr auf allen Streaming-Plattformen und YouTube. Leute, schaltet ein. We'll be right back.